Familie Gottes. Da haben wir das grundlegende Wort in Epheser 3. Epheser 3. Vers 14 und 15. Epheser 3. Vers 13 schon. Und deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Drangsale für euch, welche eure Ehre sind. Dieserhalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von welchem jede Familie in den Himmeln und auf Erden genannt wird. Im griechischen Text lesen wir es noch genauer, nicht nur Familien, sondern Vaterschaften. Jede Vaterschaft, sowohl in den Himmeln als auf der Erde, werden genannt von Gott, auf dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Und diese Worte und diese gewaltige Aussage, dass schon die ganze Schöpfung als Werk der Hände Gottes durch Jesus Christus überall von Gott als Vaterschaften bezeichnet werden, genannt werden, also wir haben es richtig vor uns, wenn wir die Überschrift gesetzt haben, die Schöpfung als Familie Gottes mit einer Unzahl von Vaterschaften. Und wenn wir heute Abend nun wieder die besondere Gnade haben, solche Zusammenhänge, und ich darf sagen, weitgehend geordnet vor uns sehen und aufbilden dürfen, dann, umso mehr, als wir gegenwärtig in einer Zeit leben, die sich in Bezug auf die Ereignis der Dinge und der kommenden Dinge, die sich überstürzen werden, eben, dass diese Ereignisse in Kürze vor uns sind und in Kürze zur Durchführung kommen werden. Ich wurde sehr beeindruckt durch ein weiteres Zeugnis eines gewaltigen Wissenschaftlers, wieder ein Jude namens Vorname. Ja, natürlich. Der kann nur Josef heißen, mit seinem Format, und dann Weizenbaum, also Weizenhalm, eine Weizenähre genügt da nicht, also Josef Weizenbaum. Was Professor Einstein bedeutete als Jude für die Gegenwart, der auf dem Wege der Rechnung in die Geheimnisse der Atomwelt vorgedrungen ist, eben mit einer mathematischen Präzision, dass seine Rechnungen auf die Probe gestellt durch die Versuche, dieser Rechnung nur in unheimlichster Weise recht als richtig, als unheimlich richtig anerkannt werden mussten. Also Einstein, Atom. ungeheure Sache heute. Und jetzt Weizenbaum, genau das gleiche von Format, von Weltberühmtheit, wieder in USA, in Bezug auf das ganze Gebiet, nicht nur der Elektronik, sondern Datenverarbeitung heißt auf Deutsch heute Computer. Computer. Also der Weltchef, Erfinder und maximaler Entwickler der ganzen Unheimlichkeit der Computerwelt. So. Und der ist heute noch erschrockener als seinerzeit Einstein. In der Überschrift über seine neuesten Aussagen heißt es, aus einem Saulus ist ein Paulus geworden. Wir verstehen. Was ihm zuerst gewaltig, großartig, wunderbar erschien und er das aus, ja jetzt wirklich, einen Weizenhain zu einem Weizenbaum hat auswachsen lassen, an und für sich wunderbare Gottesnaturgesetze, Gottesgesetze, diese elektronischen Gegebenheiten und die Möglichkeit der Computer, die in Bruchteils, Kleinsteilchen von Augenblicken ganze riesen weltmathematischen Probleme einen vorsetzen, bevor man nur die Augen gezündet hat. Er spricht aus und gibt es schriftlich, mit größter Wahrscheinlichkeit erleben wir die Menschheit heute das Jahr 2000 nicht mehr. Nicht mehr. Ja. Sie ist natürlich die ganze Wissenschaft erschrocken. Also der, wenn sie einer wissen müsste, dann wäre es der. Und er sagt, leider ist nichts mehr zurückzudrehen. Nicht einmal zu verlangsamen. Das alles überstürzt sich in einer Weise, dass es ganz unheimlich ist. So. Da wollte ich nur darauf hinweisen, unsere zeitprophetischen biblischen Ordnungen, die wir seit Jahren, besonders in den letzten Monaten näher ansehen durften, die scheinen also nicht weit daneben zu sein. So. Und nun, das Wunderbare, nach einem Psalmwort, das ist so kostbar, ich weiß wenigstens, es steht im Psalm, dem längsten, 119, da ist ein Wort Davids, Fürsten, 161. Vers, Fürsten haben mich verfolgt ohne Ursache, aber vor deinem Worte hat mein Herz sich gefürchtet. Also vor wem nicht? Vor den gewaltigen Mächten, die gegen David waren, hat er sich nicht gefürchtet. Ich fürchte mich nicht vor 10.000, David. Aber vor deinem Wort fürchte ich mich. Und es ist gleichzeitig für ihn, ich freue mich über dein Wort, wie einer der große Beute findet. Und dann ist doch ein ähnliches Wort von dich. Finde ich es gleich? Sonst weiß ich, wie es heißt. Das Wort, was ich meine, heißt Reden auf Fürsten wieder nicht. Und das, unser Kampf ist ja nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder Fürstentümer und Gewalt. Also nicht menschlicher Art, sondern kosmischer Art. Gegen Geistwesen, nach links und nach rechts kämpfen wir, Paulus. Wir kämpfen nach links, das ist die Finsternis, und nach rechts, das ist die Gesetzlichkeit. Also, wir gehen die gerade Straße um alle diese Fürstentümer, gegen die unser Kampf ist. Der Kampf ist natürlich viel gewaltiger und in ihren Augen klarer gegen uns. Und die sinnen ständig wieder uns. Was macht dein Knecht? Sinnen auf Fürsten wieder nicht, wieder uns. Dein Knecht sinnt über deine Satzung. Ja. Und das dürfen wir jetzt heute Abend tun. In der Unheimlichkeit der Situation, in der wir uns befinden, und da können wir uns nur freuen, denn wenn es anders wäre, dann würde das Wort Gottes nicht stimmen. Es muss also und wird also geschehen, wie geschrieben steht. Und nun haben wir den gewaltigen Blick vor uns, die ganze Schöpfung, als Werk der Hände Gottes und auf der Ebene der Schöpfung schon, sieht Gott eine Summe von Familien vor sich. Geistwesen haben keine Art der Fortpflanzung oder Zeugung wie der Mensch. Also da gibt es keine Familien im irdischen Sinn. Aber ich stelle schnell kurz die Frage, gibt es nach einem Zeugnis Jesu auf geistlicher Weise Familien? Göttlicher Art. Wahrlich, ich sage euch, wer? Vater, Mutter, Weib, Kinder, Schwestern, Brüder, verlässt um meinen Willen, sagt Jesus. Was ist dem verheißen? Stellt euch mal vor, können wir uns gar nicht vorstellen, der wird alles hundertfältig erstattet bekommen. So. Du, Jesus, haben sie ihm gesagt, deine Mutter und deine Geschwister stehen draußen, möchten dich sprechen. Wie antwortet er jetzt? Wer sind meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Wer sind meine Schwestern? Wer irgend den glaubt, an den glaubt, den der Vater gesandt hat, an mich glaubt, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Und so weiter. Was? Glaube ich an den Herrn Jesus? Jawohl. Entschuldigung. Erschreckt mich, aber dann bin ich ja auch die Mutter Jesu. Der ist meine Mutter. Der ist meine Mutter. Also, alle die weit verzweigten Familienverhältnisse auf der Erde unter den Menschen im Fleisch sind von Gott auseinandergebreitete Ordnungen zu unserem Verständnis, was geistlicherweise einmal jeder Einzelne allen und alle jeden Einzelnen sein werden. Also, aber jetzt an die Arbeit. Wieder haben wir vor uns horizontale Ordnungen, und zwar wieder mal sieben, gleichzeitig vier senkrechte Ordnungen. Ihr seht, farblich sind die horizontalen zur Darstellung gebracht und farblich auch die senkrechten Ordnungen. Die Schöpfung und ihre Ordnungen, jetzt das Thema selbst, die Familie Gottes in der ganzen Schöpfung und die Schöpfung als Familie Gottes, dann die entsprechenden Hauptschaften. Und wenn wir von Hauptschaften hören, dann hat das selbstverständlich als Voraussetzung die dazugehörigen Unterordnungen. Ein Haupt ist immer das Haupt einer Körperschaft. Ist so leiblich eines Leibes. Die Hauptschaft in der Schöpfung und dann alles zusammen blendet in der nicht mehr zu überbietenden herrlichen Art und Weise, wie Gott seine Schöpfung krönen wird, indem er seinen Sohn entschuldigt. Eine Hochzeit nach der anderen bereits. Es war gut, dass ich mich entschuldigt habe. Ja. Trudi, hast du Angst? Erstens, wenn er kommt, das ist im Lukas Evangelium, in großer Macht und Herrlichkeit, eben hat er seinen Jüngern gesagt, seid menschengleich, die auf ihren Herrn warten. Ich sage euch und allen, wachet, wachet. Und fährt jetzt weiter. Denn wenn er kommt, aufbrechend von der Hochzeit, kommt in großer Macht und Herrlichkeit zu Israel und den Nationen, um was zu feiern. Mit Israel. Hochzeit. Ja, also, das fällt gerade noch. Ne? Ja, bitte. Gilt hier vielleicht das weltbekannte geflügelte Wort, wenn zwei das Gleiche tun, ist es nicht das Gleiche. Ja. Das werden wir jetzt lernen. Bitte. Nur mal schnell hier. Gott ist das Haupt Christi. Christus ist das Haupt des Leibes. Stimmt das? So. Hier beginnt es nun schon. Christus ist das Haupt des Leibes. Er selber ist aber einem anderen Haupt unterstellt, Gott, dem Vater. Er, Christus, ist das Haupt seines Leibes. Und da schreibt Paulus hier, jetzt männlich in Bezug auf Mann und Weib. Dieses Geheimnis, das Gott gegeben hat zwischen Mann und Weib, ist groß. Ich aber, Paulus, andere haben das anders zu bezeugen, ich aber zu Paulus beziehe dieses große Geheimnis zwischen Mann und Weib auf Christus, den Mann und das Weib, sein Leib, die Gemeinde Jesu. Ist hier als Weib dargestellt und Christus ist der Mann. So. Und das Vorstadium fällt bei Paulus auch nicht. Ich habe euch einen Mann verlobt als eine reine Jungfrau. Bitte. So. Ja, bitte. Und wenn die Entrückung stattfindet, und wir den Richterstuhl Christi hinter uns haben, der Leib Christi jetzt vollendet ist und mit dem Haupte in wunderbarer Weise zusammengefügt wird, dann ist das auch was. Dann ist das die erste Hochzeit, die der Sohn Gottes jetzt unter dem maximalen Wohlgefallen Gottes feiert und der Vater. Johannes ist voller Freude. Ja, das verstehen wir. Und wenn wir vollendet sind, kommt er für Israel. Er kommt dann von der Hochzeit. Von uns. Vollendung mit ihm. Und das macht er da unten. Die Hochzeit findet nicht auf der Erde statt. Das hat Israel zu tun. Das hat Israel zu tun. Ist der Leib des Christus und die Braut des Lammes, sind das die einzigen Heilskörperschaften, die es gibt in der ganzen Schöpfung. Ja, das wäre, ich darf jetzt nicht sagen, eine arme Sache. Ja. Vielleicht dann, wenn wir wissen, dass es für uns unzählige Heilskörperschaften, Herden Gottes gibt, die er alle zu seiner Zeit auf jede einzelne Art und Weise in die Höhe der jeweiligen Vollendung führt. So. Also, die Schöpfung Gottes in ihren Ordnungen, die Familie Gottes, die Hauptschaften Gottes in der Schöpfung und das gewaltige letzte Geschehen in verschiedenster Weise und zu verschiedensten Zeiten, was nun Hochzeit betrifft. Erstens, Schöpfung. Lest noch Kolosser 1, Vers 15 noch. Kolosser 1, Vers 15. Welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Wenn er der Erstgeborene aller Schöpfung genannt wird, nach einem Ausspruch Gottes, dann kommt jedes Geschöpf und jede Schöpfungsart zu seiner Zeit in die Stellung eines Erstgeborenen von einer ganz bestimmten Herde oder Kategorie oder so. Und in den Erstgeborenen, in den Erstlingen, die auserwählt sind, ist immer die ganze Masse, aus denen der Erstling herausgenommen ist, was Rettung betrifft, gesichert von Gott. Das sind göttliche Grundsätze, die er beschworen hat. Und da können wir uns nur freuen. Schöpfung. Gott ist der Planer der ganzen Schöpfung, der Vater. Er ist der Architekt. Sein Sohn Jesus Christus ist als der einzig gezeugte Sohn im ganzen Weltall und auch in der Unendlichkeit Gottes. Christus ist der Baumeister, der das, was der Vater geplant hat, geschaffen hat, ausgeführt hat. Der einzig gezeugte und aus Gott geborene Sohn, Christus. Nach dem Sohn, nach Christus, kommt in der Schöpfung der Leib des Christus. Epheser 1, Vers 23. Der Leib des Christus. Der Leib des Christus mit dem Haupt zusammen bildet den Christus Gottes. Ihm untersteht ist Israel als Nation. Israel als Nation. Was jetzt wieder zustande kommt. Nicht die Auserwählten aus Israel, sondern als Nation. Christus, der Christus Gottes, untersteht. Israel als Nation ist. Denn Israel als Nation sind alle übrigen Nationen unterstellt. Und von hier bis hier haben wir alle die ganze Menschheit. Und erst wenn die ganze Menschheit gerettet ist, kommen die Geistwesen dran, die Engel. So. Hebräer 1, Vers 11. Nicht der Engel nimmt sich Gott vorerst an, sondern vorerst des Samen Abrahams. Dem Geiste nach zuerst und auch dem Fleisch nach. Des Samens Abrahams nimmt er sich an. Engel. Und jetzt Sitte unter der Ordnungsstellung ist die ganze Kreatur. Also Beispiele ohne Sterne, Steine, Atome, Pflanzen, Tiere, Winde, Wasser, Feuer und so weiter, was wir nur nennen wollen. Engel. Sie sind allzumal dienstbare Geister, die Engel. Engel ist auch ein Begriff für jede Art von Geistwesen. Wir haben gesehen, bei der Betrachtung der Ordnung der Himmel, dass es Kategorien von Engeln gibt, die ausgesandt sind, um auf der Erde Menschen, Kindlein, Neugeborenen und Erwachsenen zu dienen. Dann haben wir gesehen, zwischen Erdoberfläche und Mondbahn sind riesen Engelheere aufgestellt mit ihren besonderen Dienstleistungen, dann in der Feste, dann über der Feste, um den Thron Gottes, unzählige Heerscharen, wo wir dann die Erzengel haben, die Cherubim, die Seraphim und die Ältesten und die Majestäten geistlicher, also Art von Geistern oder Engeln, eben dann gesondert benannt sind. Allzumal, ob auf der Erde in Niedrigkeit oder in der Herrlichkeit am Thron Gottes, sind sie dienstbare Geister. Hebräer 1, Vers 11. Allzumal dienstbare Geister, ich habe hier Dienstboten geschrieben, ist das vor Gott ein verächtlicher Beruf? Wer von uns möchte im Reiche Gottes gern der Erste sein? Niemand als ich? Ja, so was. Also, wie heißt das Rezept, das Jesus dem gibt? Der sei vorerst euer aller Diener. So. Dann kann man wieder nicht miteinander. Also, nur damit niemand jetzt denkt, ja, was, heute was, und genauso etwas. Die Schöpfungsordnung, die Kreatur als solche, wir sagten bis vor kurzem, die leblose Kreatur, ja, das funktioniert ja alles in mathematischer Lebendigkeit, und dann die Engel, dann die Nationen, die Menschen, ja, also zum Beispiel die Engel, die Kundenherr, und über ihnen alle Menschen, Israel, der Leib des Christus, Christus selbst und Gott, der Vater, gepriesen über alle. So. Familie in der Schöpfung Gottes. Ja. Da ist Gott der Vater. Jetzt denken wir, in der ganzen Schöpfung, in den Himmel und auf der Erde, hat jede Vaterschaft einen Namen von Gott gegeben, in der Schöpfung, in den Himmel und auf der Erde. So wunderbar hat Gott schon das Werk seiner Hände, denn Himmel und Erde ist das Werk seiner Hände, geordnet, natürlich mit dem Blickpunkt der Vollendung, wo dann wirklich, wenn alles das vollzogen ist, es in der ganzen unendlich gewordenen Schöpfung, das kommt dann, nur noch Familie Gottes gibt. Mit wie viel Söhnen, mit wie vielen Töchtern, mit wie vielen Enkeln, Urenkeln und. Dann wächst die ganze Schöpfung, das Wachstum Gottes. Ist das schön? Nein, das reicht noch nicht. Das ist herrlich. Reicht auch noch nicht. Dann ist das über alle, alles denkbare, herrliche Gewalt. Doch, Gott ist der Vater. Schaut mir auf Lukas 3, 2 Verse, 23 und 38. Lukas. Schreiben die Elberfelder, wie man meinte, ein Sohn des Josef. Das ist nicht falsch übersetzt, aber nicht treffend. Treffend dürfen, müssen wir lesen, 30 Jahre alt zu werden und war nach dem Gesetz, hinzufügen dürfen wir, nach dem Gesetz der Schwager-Ehe, nach dem Gesetz vom Sinai, war er nach dem Gesetz ein Sohn des Josef. Nach dem Gesetz wird ein Mann, ein neugeborener Knabe, dann nicht nach dem Namen des Vaters, der ihn gezeugt hat, eingetragen ins Register, ins Familienregister, sondern als Sohn des Verstorbenen, der kinderlos verheiratet, kinderlos gestorben ist, ohne einen männlichen Erben zu hinterlassen. Da war der nächste Verwandte, wenn immer möglich, verpflichtet, jetzt die Witwe zu heiraten, um auf den Erbteil des Verstorbenen, den Verstorbenen, Samen zu erwecken. Also wenn er jetzt die Witwe geheiratet hat, und jetzt bekommt die Witwe vom zweiten Mann einen Sohn, dann ist das der Sohn des Verstorbenen, nach dem Gesetz. Und der, der ihn gezeugt hat, geht mal vorläufig leer aus. Also das ist eine, wie soll ich sagen, das war für den Betreffenden ein Entschluss. Also im Interesse der Erbschaft einer anderen Stammesgruppe oder Familiengruppe, dann Zeugen einzutreten. Das heißt, Sohn des so und so, nach dem Gesetz, heißt, der jetzt als Sohn des so und so Bezeichneten, wurde nicht von dem so und so Bezeichneten Vater gezeugt. Ne? Ist das einfach? Also nicht ganz. Ne? Nicht ganz. Ich kann nur sagen, bitte, merken wir uns das. Machen wir sowieso. Ne? Die beiden ganz verschiedenen Stammbäume Jesu Christi, der eine nach Matthäus und der andere nach Lukas, haben nur teilweise die gleichen Namen. Sagen wir, ich weiß nicht genau, der eine hat 70 Namen von Abraham ist Christus und der andere hat 50 Namen. So. Und die Namen stimmen nicht überein, nur gelegentlich mal, zwei, drei. Also, Bibelkritik, ganz klar, beides kann doch nicht stimmen, unmöglich. Also, gibt es viele Sprüche in der Bibel und was soll ich? Ne? Aber bitte, das habe nicht ich jetzt gesagt, ne? Obwohl ich es gesagt habe. Ne? So sagt mit Wonne eine bibelkritische Theologie und andere mehr. Und jetzt lesen wir hier. Etwa 30 Jahre alt geworden, war er nach dem Gesetz ein Sohn des Josef. Das heißt jetzt, nach dem Gesetz, da weiß der Israeliten, der Jesus wurde also nicht von Josef gezeugt. Der ist nur der Vater, der es nach dem Gesetz in Frage kommt, als Vater bezeichnet zu werden. Ja, wer hat denn Jesus gezeugt? Wissen wir das? Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Gott selbst durch den Heiligen Geist. So, jetzt geht das Geschlechtsregister des Lukas, Sohn nach dem Gesetz, ein Sohn des Josef, des Eli, des Mahat, des Sozo, des Sozo, des David, des, was kommt man noch, bis mit Abraham, so. Und Lukas geht zurück bis Adam, Sohn des Seth, Sohn des Adam, des Gottes. Stimmt, war Jesus auch ein Sohn Gottes? Da muss man gleich immer wieder dumm fragen, nicht? Also, was? Sohn Gottes? Ein Sohn des Josef? Na, der hat ihn nicht gezeugt. Wer hat ihn gezeugt? Gott. Des, des, des? Jesus war immer alles ein Sohn des, Sohn des, ohne dass er von denen gezeugt worden ist. So was. Also sowas kann sich nur die verborgene Weisheit der Liebe Gottes leisten. Um die ganz Weisen dieser Welt zu nahen werden zu lassen. Zu Spöttern Gottes. Dass auch sie, die alle viel besser sind als wir, in einer Weise ihrer Natur gemäß schuldig zu werden vor Gott, dass sich Gott auch ihr erbarmen kann, dass wir es kaum mehr fassen können. So. Also, Jesus, ein Sohn Adams. Was? Was heißt noch Deutsch? Des Menschen Sohn, stimmt's auch nicht. Des Gottes, ist der Gottes Sohn. Ja, ist der Gottes Sohn oder des Menschen Sohn? Haben wir ja gelernt, nicht gut. Der Mensch Adam ist geschaffen als Abbild Gottes. Wer ist dann das Original dieses Bildes? Gott selber, dann ist der Gott der Originalmensch. Und dann ist Jesus des Originalmenschen Sohn. Des Menschen Sohn. Nicht der Menschen, der Sohn der Menschheit oder von Menschen. Des Originalmenschen, das ist Gott. Sohn. Des Menschen Sohn. So, das ist Lukas. Matthäus. Der beginnt nicht bei Adam, sondern beginnt bei Abraham. Und jetzt heißt Abraham zeugte den. Der zeugte den. Zeugte, 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 zeugte. Jetzt kommt der Josef. Und jetzt fällt das Wörtchen zeugte. Jesus. Ist klar. Ja, was geschah hier? Was geschah hier? Wir haben jetzt Gott als Vater in der ganzen Schöpfung schon vor uns. Was geschah? Wer ist dem Tode verfallenen Adam, dem ersten Menschen, der Nächste? Wer? Des Gottes, nicht Gott, ist der Nächste. Was macht Gott? Mein Erstlingsgeschöpf in meinem Bilde, der Mensch, ist dem Tode verfallen. Sterben geworden, dem Tode verfallen, mit allen Samen in seinen Lenden einer kommenden Menschheit. Alle, die ganze kommende Menschheit ist schon dem Tode verfallen. Also da kann keiner mehr reden, Zeuge. Wer bleibt jetzt übrig, das Gesetz der schwachen Ehe zu vollziehen? Nur einer. Gott, kann der Zeuge. Anstelle dessen, der nicht mehr zeugen kann. Kann er dann. Deshalb hat Gott dieses sonderbare Gesetz, der Schwagerehe, was eigentlich vielleicht nur ein Hilfsmodell ist, um das Mögliche dem Fleisch nach zu retten, was zu retten ist, hat Gott nur genehmigt, in dieses Gesetz aufzunehmen, weil er wusste, dass diesem Gesetz unmöglich in Wirklichkeit werde ich auf meine wunderbarste Weise. So, also, Gott der Vater, alles geplant, der Sohn alles aufgeführt, er ist der einzige Zeuge und jetzt hat Gott ihn als Menschensohn in die Niedrigkeit, in die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde hinein, noch gezeugt. Dann in der Familie Gottes kommt, was den Vater Gott, den Sohn Gottes betrifft, jetzt der Leib des Sohnes Gottes in nächster Ordnung. Der Leib. Israel als Nation ist in der Familie Gottes immer die Tochter. Die Tochter Zion. Die Tochter Israel. Und die Nation sind die Töchter. Die Tochter Babel, die Tochter Zion. Und Weltstädte werden in der Schrift Alten Testaments als Töchter bezeichnet. Ja, ist gut. Der erstgeborene Sohn ist zermeintlich die Tochter, die erste, die Töchter fällt nicht, die Dienstboten fällt nicht. Was fällt in dieser Familie? Was haben die Dienstboten zuerst zu tun? Ja. Die haben doch die ganzen Haushaltungsgegenstände, Utensilien, Nahrungsmittel und wie die von Dienstboten zu verwalten, wie die alle heißen mögen. Also die Weinvorräte im Keller, nicht wahr? Und die Gemüsekeller und die alle Vorräte, alles das. Also eine wunderbare Arbeit, Dienstleistung der Engel, alle Naturgesetze persönlich handhaben und verwalten zu können. Dienstboten. Familie, schon in der ganzen Schöpfung. Und noch einmal nur wieder. Die zwei ganz verschiedenen Stammbäume, das ist der Familiennachweis, Stammbaum. Bei uns zu Hause hängt im Gang ein grüner Leuchter in Form von einem Ölbaum. So. Und da sind unten zwei Gesichter, eine Hildamul und ein Atomul. Dann kommt es an denen dann wirklich. So sind sechs Arme links und rechts und da ist die ganze Sippschaft da drauf. Ne? Ein Stammbaum oder ein Baumstamm oder wie immer. Ja. Also, ganz wunderbar. Und was alles an Materialien vorhanden ist, fehlt also nichts. Jetzt kommen die Hauptschaften. Das sind die großen Ordnungen in der Schöpfung Gottes zuerst. Gott ist das Haupt des Christus. Christus ist das Haupt seines Leibes. Sein Leib ist das Haupt Israels, Israel Nation. Im Leib des Christus sind unzählige Söhne Israels selbstverständlich zuerst dabei. Haupt Israel, jetzt auch. Haben wir am Anfang gehört, wenn Christus das Haupt seines Leibes ist, und da ist er Mann und sein Leib Weib, genannt. Mann und reine Jungfrau. Dann haben wir auch die Tatsache, dass Christus, der Sohn, sich dem Vater seinem als Haupt vollständig weiblich unterordnet. Wenn ihr eben hier Weiber seid, euren Männern untergeordnet, in welcher Hinsicht? Darf man heute ja gar nicht mehr aussprechen. Was? Mary, in welcher Hinsicht? Aber nur mir sagen ich auch. In jeder Hinsicht. In allem. Die Männer haben es ja leicht. Die haben es ja sehr leicht. Die haben ihre Frauen nur zu lieben, wie Christus die Versammlung liebt. Das ist ja Kleinigkeit für uns. Ja. Also. Immer das jeweilige Haupt der nächsten Unterordnung ist Mann und die nächste Unterordnung ist Weib. Gleichzeitig ist auch diese Weibseite Haupt und männlich der nächsten Unterordnung gegenüber. Israel ist das Haupt der Nation, deshalb ist der Nation gegenüber, ist Israel mein erstgeborener Sohn. Israel auf einmal männlich. Werden Israel sonst immer weiblich. Gott gegenüber ist Israel immer weiblich. Den Nationen, allen anderen Nationen gegenüber, ist Israel das Haupt der Nationen. Ist allerdings jetzt um ihrer Halsstarrigkeit und Unglaubens willen zum Schwanz der Nationen geworden, lesen wir. Und wie du zum Schwanz der Nationen geworden bist, werde ich dich wieder zum Haupt der Nationen machen. Und dass der gegenwärtige Staat Israel als Knabe geboren worden ist, wenn auch vorerst ohne Atem holen zu können, ohne Geist. Heißt das, dann ist er als Knabe geboren, das heißt Gott bringt diesen gegenwärtigen Staat Israel noch so weit, dass er zum Haupt der Nationen wird. Vor der großen Panzer. So. Sein Leib auf Israels als Nation. Israel, Haupt der Nation. Die Nation sind Haupt der Engel. Und die Engel sind das Haupt aller Kreaturen. So. Jedes den nächst oben weiblich untergeordnet, gleichzeitig den nächst unteren männlich übergeordnet. Ja, bitte. Wenn wir solche Tatsachenordnungen sehen und verstehen können, nächst übergeordnet. Ja, bitte. Wenn wir solche Tatsachenordnungen sehen und verstehen können, dann fallen auch 70 Mal sie in Widersprüche in der Bibel weg. Einmal heißt, das sei das Haupt von dem, nein, dann sei da ist das wieder Leib von dem und so weiter. Und das sei Haupt und das sei untergeordnet, das sei männlich und das sei weiblich, jawohl. Aber alles, nicht zu seiner Zeit, sondern in seiner Ordnung. Sowohl als auch gibt hier in ganz mannigfaltiger Art und Weise. So, jetzt sind wir eingeladen zur Hochzeit. Ja. Wer von uns hat schon das hochzeitliche Kleid an? Und das ist aber nur Halbmast. Ja, nein, du einzig. Oh, jetzt habe ich bei den Zigaretten drei noch. Ja, dann machen alle recht, ja. So, wenn wir da sind, ist nichts mehr recht. Ja. Innerlich vollkommen. Nach dem inneren Menschen, Christus wohnt durch den Glauben in unserem inneren, innersten. Ja. Kurz ein Wort. Matthäus 22, schlage ich jetzt noch auf. Matthäus 22. Gleichnis Jesu. Als das Reich der Himmel einem Könige gleich geworden, der seinem Sohne Hochzeit machte. Der König ist Gott und sein Sohn ist der Sohn dieses Königs. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Die Geladenen. Da wussten also schon viele, dass sie geladen sind. Und jetzt der Ruf, es ist soweit, mein Herr. Und sie wollten nicht kommen. So, schöne Gesellschaft. Wer lädt hier ein? Gott der Höchste. Wer feiert Hochzeit? Der Sohn des Höchsten, der Herr. Und was sind dann die Geladenen da für Leute? Das sind ja alles Majestäten, Hoheiten. Das ist genau das Gegenteil von welchen, die Knechte dann von den Hecken und Zeugen der Landstraßen zusammen lesen. Genau das Gegenteil. Fürstentümer und Gewalten, Hoheiten, Majestäten sind die Geladenen, das wissen Sie alle. Aber was haben die für eine innere Einstellung gegen den einzig gezeugten Sohn Gottes. Diese Majestäten, Fürstentümer und Gewalt und so weiter, verstehen wir auch von hier aus, dass gegen solche Mächte unser Kampf ist, nicht anders sein kann. Und dass wir in ihm, in ihren Augen die gefährlichsten Gegner sind, die ausgerottet werden müssen. Auch da würde ich aber lieber die Hochzeit abblasen, wenn es so unheimlich aussieht. Nein, das fehlt mir noch. Und sie wollten nicht kommen. Wie oft wollte ich als Vater in ihre Hände, ihre Küchlein unter ihre Flügel. Aber ihr habt nicht gewollt. Das gilt auf der Erde Israel. Aber vielmehr gilt das unter den Fürsten zu den Gewalten und ihren Herrscher. Natürlich. Sind immer die Fürsten, die Führer von bestimmten Herrschern, diejenigen, die die Stellung vollziehen und auf dem Gericht verfallen sind. Die Schrift macht immer einen großen Unterschied zwischen den führenden Hirten einer Herde und der Herde selbst. Ich will das nur schnell bezeugen. Bitte machen wir das auch.
Kennen wir Religionsgemeinschaften? Da sind die Führer, die Hirten von Gott nicht ganz sauber darstellen. Während es in den Herren wunderbare Stäflein gibt. Gibt es so etwas? So ist es. So ist es. Weitgehend. Wiederum sendet er andere Knechte aus, sage den Geladenen, sieht, mein Mahl habe ich bereitet, mein Ochsen und Mast ist geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Zweiten Mal. Sie aber achteten es nicht und gingen hin, der eine auf seinen Acker, andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten. Und auch so weit geht das. Was? Einladung zu der Hochzeit, die das Muster, das Herrlichste ist von allem, was sonst Hochzeit genannt werden könnte. Der König war zornig und sandte seine Heere aus. Vom Ende der Himmel gekommen, lesen wir an einer Stelle, brachte jene um und steckte ihre Stadt in Brand. Dann sagt er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereitet, aber die Geladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen. Bitte, waren nicht würdig. Nach ihr seid ihr würdig, vor ihren Heerscharen würdig. Großartig, Majestät. Aber nach der Beurteilung Gottes, der das Herz ansieht, nun nein. Wieder mit. Kreuzwege und Landstraßen, und so viele immer ihr finden werden, laden zur Hochzeit. Jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachen alle zusammen, so viele sie fanden, sowohl böse als gute. Gar kein Unterschied bei. Doch es ist noch ein Unterschied. Auf wen lässt Gott seine Sonne zuerst scheinen, zuerst auf die Guten? Oder zuerst auf die Bösen. Also klar. Ja. Eben nicht zuerst auf die Bösen. Seid barmherzig wie euer Vater im Himmel barmherzig ist, der seine Sonne scheinen lässt über Böse und Gute. Und wenn ein Frommer das ausspricht, dann kann man bei ihm zuerst die Guten und dann auch noch die Bösen. Ja. Gewaltig. Und die Hochzeit wurde voll von Gästen. Was für eine. Der König kommt da rein, die Gäste zu besehen. Da sieht er einen Menschen, der nicht mit einem hochzeitlichen Kleid gekleidet war. Ja, was können da die Tagediebe und Faulenzer und weiß was alles? Dass die so daherkamen. Was setzt das voraus? Die wurden nicht, wie sie daherkamen, zur Hochzeit hereingelassen, sondern ausgezogen sind, ziehe den alten Menschen aus, haben wir schon vollzogen, und ziehe den Herrn Christus an. Steht dann, sie haben eine Hochzeit gemacht. Ja. Und dann, Wasserbad des Wortes, ne? Und dann erst Gesalbt, ne? Ich denke, zuerst wird man gewaschen und dann erst gesandt. Oder umgekehrt? Ich glaube kaum. Gut, weil die Schrift macht schon weiß. Alles wunderbar in Ordnung. Jetzt ist da einer, der meinte, er könne so kommen, wie er daherkommt. Gibt es solche? Nein, das geht nun einmal nicht. Unmöglich, das wäre keine Hochzeit. Also, seht, so wunderbar sind die Dinge. Der war stumm. Und so weiter. Denn viele Berufene sind Berufene, wenige aber auserwählt. Also welche sind die auserwählten? Die geladenen Vorhin. Höchstens Berufene. Und die Auserwählten, das sind ja, die Qualität. Nein, da vergib mir, bitte.
Ja.
Also noch? Ja, der Gedanke habe ich auch erkannt. Ja, wie hätte es überhaupt gehört, ich brauche Mitglied der feinen Gesellschaft, der Schüler, nicht? Ja. Der ist durch die Hintertür, hat sich der Ihnen geschlichen, nicht? So steht geschrieben an anderen Stellen. Geht nicht anders, nicht? So. Also, fallen wir sich. Und die Hochzeit? Wunderbar. Ist also für uns Hoffnung, dass wir dabei sein können. Sind wir aus der Welt? Warum sind wir aus der Welt? Wenn wir von Gibeon, Lumpengesindel waren und so weiter und so weiter. Gläubiger, Christus, der Sohn, Haupt seines Leibes, so. Seine Freunde sind die 12 Apostel, sind die auch eingeladen zur Hochzeit? Sind seine 12 Jünger, nachmaligen Apostel, etwa braucht? Genau gesehen, nein. Sie sind und bleiben seine Freunde. Dürfen wir auch zur Hochzeit kommen? Das sind 12. Kennen wir einen 13., der auch als Freund dazugehört? Es ist der Freund seiner Freunde. Maximal. Wie heißt er? Johannes der Täufer. Johannes der Täufer. Nennt Jesus, das ist mein Freund. Mein Freund. Und den 12 sagt, ihr seid meine Freunde. Da sieht Jesus, er sieht Johannes, den Herrn Jesus auf sich zukommen und sagt, das ist der Bräutigam, der hat die Braut, das ist der Bräutigam. So. Johannes der Täufer, der Freund und die Braut. Und seine Freunde, die natürlich an der Zentraltafel, der den riesen Hochzeitsfest an der Tafel des Herrn selber sitzen. Die werden genannt im Neuen Testament, eigenartiger Ausdruck, die Söhne des Brautgemaches. Oder? Die einfach selber unten genau wiedergegeben, überall. Das heißt, seine Freunde haben Freude daran, dass ihr Freund, der große Freund, von dem sie wissen, das ist der Bräutigam. Ne? Und solange der Bräutigam bei seinen Freunden ist, fasten seine Freunde nicht. Ne? Hat man ja dem Herrn Jesus den Vorwurf gemacht. Die Jünger des Johannes fasten, deine Jünger fasten nicht, sagt Jesus. Solange der Bräutigam bei seinen Freunden ist, da fasten sie, fällt mir nicht ein zu fasten. Da wird ihn aber weggenommen und dann werden sie fasten. So? Bräutigam? Ja, wer sind denn wir, der Leib des Christus? Wir sind der Leib des Bräutigams? Ist Christus der Bräutigam? Sind wir der Leib des Christus? Ganz klar. Wir sind, ob jetzt Mann oder Weib. Wir bilden dann den Leib des Bräutigams. Der Leib des Bräutigams, Epheser 21, Epheser 3, Vers 6, bitte nachschlagen. Was ist dann Israel als Nation? Die Braut. Und die Braut hat ihre Gefährtinnen und hat ihre Freundinnen. Ist das bei jeder Hochzeit? Das ist selbstverständlich, dass alles das zu behandeln ist. Ist etwa Gott in Verlegenheit, Hochzeitsarrangement zu treffen? Leib des Bräutigams sind wir. Die Braut, die herrliche, verherrlichte, ist Israel als Nation, aber ganz Israel eines Tages, ihre Gefährtinnen. Die hat Gefährtinnen, das sind dann Jungfrauen oder Freilinge genannt. Also die Nationen sind die Töchter. Das sind dann Jungfrauen, also das Gleichnis der 10 Jungfrauen. Gehört ja hierher, nicht? Jungfrau, Hochzeit. Die Jungfrauen, die 10, das ist Peter. Die eine noch die andere Braut. Bitte. Der Bräutigam und die Braut, die sind ja schon längst im Hochzeitssaal. Und die ganze übrige Gesellschaft. Aber die geladenen Jungfrauen, die Freundinnen der Braut, das sind solche Alterationen. Das hat 10, 10 ist die Zahl der Nationen. Die 10 Stämme Israel und dann die Zahl der übrigen Nationen, ihre Feinde und die Dienstbote an einem maximalen Hochzeitsgeladen, die fehlen natürlich nicht. Und was passiert noch? Was passiert noch? Sicher noch nirgends vorgekommen. An gewissen Zeitpunkt alles von Freude und Musik und Reigen tanzen, was da alles dazugehört, bitte Psalmen nachlesen, mal Gottes nachlesen. Vom Hohen Lied haben wir jetzt überhaupt noch keine Stelle gelesen. Nicht. So. Steht der Bräutigam auf, zieht sein Kleid aus, sein Oberkleid oder aus der Fenster und schützt sich um und beginnt zu dienen, zu bedienen, der Reihe. Die ganze Gesellschaft vexiert. Und Cäsar und Peter sagt, nein, nein, Herr, also, bitte. War er in seinem Herzen schon immer Allerdiener von Herzen? Aber, ja. Es wird ihm kein einziger an dieser Hochzeit, der da teilhat, es übel nehmen, nein, anbeten, sich freuen können. Wenn er, der Gefeierte, jetzt jeden Einzelnen noch persönlich bedient und was dann aus seinen Händen noch kommt, ist für jeden ein persönliches Hochzeitsgeschenk. So, wir sind am Ende, ja, leider noch im Zug schon. Ja. Wir sind auch am Ende, aber lassen es uns nicht nehmen von diesen wunderbaren Worten aus Psalm 45 zu lesen. Ja, bleiben wir noch bei Psalm 45 gleich. Ja, Psalm 45, Vers 9 und 14. Da sind wir auch am Ende unserer Festfeier. Psalm 45, Vers 9. Ja. Nein, Vers 7. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl über alle deine Genossen weit hinaus. Also, wer sich dann hier nicht freuen kann bei allem, was Gott der Vater hier angeordnet hat, so fromm ist das, dass er sich nicht freuen kann. Wenn es Hochherren zugehen wird an dieser Hochzeit. Der hat dann auch kein hochzeitliches Gewand an, nach innen. Also, Freudenöl, bitte, über alle Genossen hinaus. Myrrhen und alle Kassia sind alle deine Kleider. Aus Palästen von Elfenbein erfreut dich Seitenspiel. Ein Wort aus dem Hohen Lied. Da muss sie ihn beschreiben und sagt, sein Leib ist ein Kunstgebilde von Elfenbein. Ja, das sind wir. Auch wieder selber. Und hier aus Palästen von Elfenbein erfreut sich Seitenspiel. Königstöchter sind unter deinen Herrlichen. Die Könige der Nationen. Töchter, Jungfrau, die Königin steht zu deiner Rechten im Golf von Ophir. Höre, Tochter, und sieh und neige dein Ohr und vergiss deines Volkes und deines Vaters Hauses. Und der König wird deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, zur Huldige gedient. Und die Tochter Tyrus und die Reichen des Volkes werden deine Gunst suchen mit Geschenken. Ganz herrlich ist des Königs Tochter drinnen, von Golgatherei ihr Gewand. In buntgewirkten Kleidern wird sie zum König geführt werden. Jungfrauen hinter ihr her, ihre Gefährtinnen werden zu dir gebracht werden. Sie werden geführt werden unter Freude und Jubel. Sie werden einziehen in den Palast des Königs. Und so weiter. Amen. Schöpfung als Familie Gottes. Dürfen wir das letzte Mal schon näher ins Auge fassen, dass unser Gott als Vater Jesu Christi im wunderbarsten Sinn des Wortes durch den Sohn die Schöpfung geschaffen hat, im Sohn, durch den Sohn, der Vater. Und da durften wir sehen und doch weitgehend verstehen lernen, dass Gott schon auf der Ebene einer vergänglichen Schöpfung nicht anders kann, als die Ordnungen einer Gottesfamilie zur Darstellung bringen, weil das ja das Endziel ist, dass er einmal alles durch Jesus Christus zurückbekommt, zurückgebracht, wie wir dann lesen dürfen, dass alles Gott zurückgebracht durch Jesus Christus zur Ehre Gottes des Vaters. Zur Ehre Gottes des Vaters. Dann hat er nicht nur viele Söhne und Töchter, sondern da fehlt nicht eines, was alles im Überfluss vorhanden, was je an Verwandtschaftsfamilienordnungen oder Verhältnissen schon hier im Leib von Gott zur Darstellung gebracht worden ist. Das zentrale Wort, das diese wunderbare Tatsache bezeugt, finden wir ja in Epheser 3, in den Versen 14 und 15. Epheser 3 dürfen wir immer wieder ins Auge fassen, uns daran erinnern lassen, auch heute Abend wieder, als Überschrift und Grundlage. Vers 14, Epheser 3, dieser halb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unser Herrn Jesus Christus, von welchem jede Vaterschaft oder Familie in den Himmel und auf Erden benannt wird. Jede Vaterschaft, jede Familie. Aber vorerst eben auf der Ebene der Schöpfung, der Kreatur, der vergänglichen, gegenwärtigen Schöpfung. Aber das ist schon so wunderbar. Noch ein Wort, Kolosser 1, Vers 15 entsprechend. Kolosser 1, Vers 15 lesen wir ja vielleicht noch Vers 13, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Gewaltige, göttliche Handlung vollzogen. Versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden, und jetzt, welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Christus ist nachdem er Mensch geworden ist, wie wir nach erfunden, nach außen, nach allen, wie ein Mensch. Das geht ja nach Römer 8 so weit, dass er gekommen ist in, nach seiner äußeren Erscheinungsform in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Er, der als Heiliger Gottes nicht wusste, was Sünde ist, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns und die ganze Schöpfung zur Sünde gemacht, damit eine ganze Schöpfung Gottes Herrlichkeit ererben könne. Er war der Erstgeborene der ganzen Schöpfung oder aller Schöpfung, bedeutet nach göttlichen Grundgesetzen, wenn der Erstling heilig ist, dann ist die ganze Masse, von der er genommen ist, heilig. In den Augen Gottes ist die ganze verlorene Schöpfung und Welt heilig. Gott ist der einzig vollkommene Reine, Christus Jesus, im Heiligen Geist. Dem Reinen ist wie viel rein? Ja. Dafür hat Gott auf Golgatha gesorgt, dass er schon alles in vollkommener strahlender Reinheit sehen kann und garantiert hat. Ja.
Dieses Wort wird von den, ihr redet von den Neuapostolen, eigentlich verdrängt und damit wollen sie dann behaupten, dass Christus auch nur ein Geschöpf ist.
Also er ist geboren in einer
Schöpfung.
Ja, kleine Weichenstellung. Entweder fährt er zu prompt weiter oder Katastrophe. 3 Zentimeter entscheidend. Buchstäbliche Weichenstellung. So braucht es ganz wenig und schon ist die Katastrophe gesichert. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Und wenn das Thema ist die Schöpfung als Familie Gottes, dürfen wir als dritten Ausgangspunkt ja nicht versäumen, noch einmal hineinzuschauen in Römer 8. Römer 8, Vers 19 und folgende. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung, und was gehört nicht zur Schöpfung? Nur der Herr der Schöpfung selber, sondern alle. Das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, nämlich auf uns, denn in Vers 14 lesen wir, so viele durch den Geist Gottes geleitet sind, das sind die Söhne Gottes. Stellt euch vor, können wir uns das vorstellen, dass die ganze Schöpfung vom Cherub am Throne Gottes, den Ältesten am Throne Gottes, bis zum letzten Wurm und Atomkern, und weil das alles für winzige Lebewesen gibt, die warten alle auf uns. Wer glaubt das schon vollkommen 100%? Weil das nur halb macht. Das wollte ich feststellen. Das können wir doch gar nicht ganz fassen.
So.
Bitte?
Ja?
Ja, wir sind gewahrt drauf. Nicht zu machen, nicht so. Von Herzen glauben, darin leben und leben, sind wir glückselige Geschöpfe schon. Das sind wir Söhne Gottes. Und zwar gezeugt und geboren aus Gott. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht mit Willen. Das wird gar nicht gefragt worden, hat was einfach vollzogen. Er weiß warum, hat es für gut gefunden. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, Gott. Auf Hoffnung hin. Aha. Und von dieser Hoffnung wissen wir, die Hoffnung Gottes, die ganze Schöpfung, wartet, sehnsüchtig, hoffen, auf. Und auf die Erscheinung, Offenbarung der Söhne Gottes, die jetzt in Niedrigkeit und Verkampf ihren Weg auf der Erde gehen. Auf Hoffnung, die lässt nicht zu Schanden werden, weder die Schöpfung noch Gott. Dass auch selbst die Schöpfung, zum dritten Mal Schöpfung, frei gemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses in jeder Form und Art, jedenfalls vor unser aller Augen. Und war noch kommt nicht. Die Schöpfung frei gemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung, zum vierten Mal Schöpfung, zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Ah, liegt in dem Wort Geburtswehen auch eine Hoffnung? Ah, Geburtswehen. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, da waren Wehenfälle in der Völkerwelt. Ein Staat Israel wurde geboren, außen. Ein dritter Wehenanfall kommt, dann hat das immer Leben als letzte Folge von jedem Wehenanfall vorgesehen. So, eine ganz kurze Repetition. Wir haben horizontal die vier Ordnungen, die Schöpfung, in der Stellung der einzelnen Teile, dann hier das eigentliche Thema, die Schöpfung als Familie Gottes und ihre Ordnungen, dann die Hauptschaften in der Schöpfung und Höhepunkt, Schlussphase der Herrlichkeit, eine verlorene Schöpfung, die Gott in Christus zusammenfasst zur Familie Gottes. Die große Hochzeitsordnung Gottes. So. Horizontal haben wir Gott als Schöpfer, als Familie ist er Vater, als Haupt ist er zuerst das Haupt des Christus und der König, der als Vater, der seinen Sohn eine Hochzeit erreicht. Dann haben wir den Sohn, Christus, in der Familie ist er der Sohn, als Hauptschaftsordnung ist er das Haupt seines Leibes, wir sind die Glieder. Er, Christus, der Sohn, Haupt des Leibes, ist der Bräutigam. Wir sind sein Leib, in der Familie sind wir der Leib des Sohnes. Und in den Hauptschaften sind wir, mit Christus und vom Haupt zusammen, das Haupt Israels als Nation. Wir sind der Leib des Bräutigams, Christus ist der Bräutigam und wir sind die Glieder seines Leibes, ganz klar. Jetzt ist die nächste Frage, wo ist die Braut? Israel als Nation ist die Braut. Sie ist in der Familie Gottes die Tochter. Sie ist das Haupt der Nation, aller anderen Völker. Und als Haupt aller anderen Nationen auf der Erde ist Israel im Moment nicht. Den Nationen gegenüber ist Israel der erstgeborene Sohn Gottes. Israel ist mein erstgeborener Sohn und jetzt Blick auf alle Nationen auf der Erde. Und das passt denen nicht. Ne? Das ist die Grund. Phase des globalen Antisemitismus. Was? Das fällt gerade auf nicht. Die Juden mal das Haupt der Nationen sein werden. Ja. Dafür hat Gott gesorgt, dass dieses kommende Haupt der Nationen kräftig einmal geschüttelt, gerüttelt und gedemütigt wurde und maximal als schuldig vor Gott steht. Warum? dass seine Begnadigung gegenüber Israel so wunderbar sein kann, dass Israel dann wirklich ein Haupt der Nationen sein kann nach dem Herzen Gottes. Deshalb die Demütigung vorher. Also, Israel als Nation ist in der Familie Gottes die Tochter. In der Ordnung der Hauptschaften ist Israel Haupt der Nationen. Jetzt ist die Bauchschaft. Israel ist die Bauchschaft. Und noch ihre Gefährten, wie bei den Bräutigam Freunde und ihre Freundinnen. Was sind die Eltern, die Nationen selber? Das sind die Töchter. Wir lesen, also Tochter Zion ist ganz klar. Oder Jungfrau Jerusalem. Ah, das unser Gottes Wort aus Babel nennt, die Tochter Babel, die Tochter Ninive, die Tochter Tyrus, die Tochter Zidon. Und wie alle die Hauptstädte der Nationen heißen mögen, sind alles Töchter. Also in dieser Familie Gottes Wimmel sitzt schon von Töchtern. Und was für Töchter? Na. Und da geht die Tochter Zion voran, bitte, auch in negativer Hinsicht. Ne? Da heißt, wie ist da die Tochter Zion, die Jungfrau Jerusalem, wie ist zur Hure geworden, die geliebte Stadt? Jerusalem, die Tochter Zion. Ne? Hat Gott sich abgewandt, ihren Scheidebrief gegeben, und dann ist sie zur Witwe geworden. Aber sie spricht, ich Witwe? Oh, ich bin doch keine Witwe. Oh, pass mal auf, was ich bin. Ne? Ja, das hat doch mal die Demütigung. Also, jetzt die Nationen sind in der Familie Gottes. Sie, die gesamte Menschheit, bilden das Haupt der ganzen riesen Engel. So was? Nichts gemacht. Nicht den Engeln hat er unterworfen, die zukünftige Ökumene, heißt es, von welcher wir reden, der Schreiber des Hebräerbriefs. Das sind die neuen Himmel und die neue Erde. Ökumene bedeutet wohnraumbildende Elemente. Oikos, also Oikos heißt Haus, und Ökumene heißt Wohnraum, Welt. Der Wohnräume. Den Engeln hat er die Himmel zugeteilt als Wohnraum und nur den Menschen die Erde zugeteilt als Wohnraum. Also. Wenn wir lesen, dass Satan bei der Versuchung Jesu ihn auf einen sehr hohen Berg führte und von dem Gipfel aus, heißt es im alten Evangelium, zeigte er ihm in einem Augenblick alle Reiche des gesamten Weltalls, des Kosmos. Und ihre Herrlichkeit. Und konnte sagen, richtigerweise, das alles ist dir übergeben. Und ich verleihe es weiter an wen ich will. Du brauchst nur niederzufallen, mich anzubeten, dann ist alles dein. So. Jesus mit deinem Wort glücklicherweise abgelehnt. Die zweite Stelle, die erste ist bei Matthäus und die zweite bei Lukas, je Kapitel 4. Zeigte er, Satan, den Herrn Jesus, in einem Augenblick alle Reiche der Ökumene, nämlich der ganzen Schöpfung wieder. Wohnräume der Himmel und Wohnräume auf der Erde für Engel und Menschen, wieder, das alles ist mir übergegangen. Also, Engel, also noch hier nochmal, Nationen, die Töchter in der Familie, Haupt der Engel, die gesamte Menschheit nämlich. Aber erst, wenn die gesamte Menschheit gerettet ist. Zuerst muss ganz Israel gerettet werden und wenn ganz Israel gerettet ist, ist Hoffnung für alle Nationen. Und dann werden alle Nationen gerettet. Dann ist die ganze Menschheit gerettet. Ohne Ausnahme. Und dann ist die ganze Menschheit auf der Himmel. Und die Nationen sind die Jungfrauen. Die 10 Jungfrauen, die eingeladen waren zur Hochzeit, 5 waren klug und 5 waren töricht, das sind Heilskörperschaften aus den Nationen, bitte. Alle 10 sind Jungfrauen, die sind vor Gott rein. Alle 10 haben Lampen, prophetische Wort. Alle 10 haben Öl, nur 5 haben zu wenig. Ne? So. Alle 10 sind eingeladen, auch die Klugen. gratulieren. Das kann das Trösten für die törichten Bestandungen. Sie waren eingeladen zur Hochzeit, die Tür war verschlossen, also kommt nicht zur Hochzeit. Die 10 Jungfrauen sind nicht über etwa 10 Bräute, nicht? Das Bräutigam, sondern das sind die Freundinnen der Braut, die eingeladen worden sind zur Hochzeit ihrer maximalen Freundin, ihrer gemeinsamen Freundin, der Braut, eingeladen, nur 5 kamen dazu. Engel, Jungfrau, Freundinnen der Braut. Jetzt die Engel selbst sind Dienstboten, sind sie nicht allzumal dienstbare Geister. Ob am Thron Gottes sie dienen oder hier unten den Menschenkindern dienen, allzumal dienstbare Geister. Und sie sind das Haupt und verwalten die ganze sogenannte niedere Kreatur, also alles, was Steine, Atome, Sterne, Pflanzen, Tiere, Winde, Wasser, Feuer und was da alles gibt, alle Elemente und alle notwendigen Vorräte und Lager, alles was eine ganze Schöpfung braucht, ist ihnen übergeben. Also Materialverwalter, können wir auch sagen, und Hausverwalter. Dienstbare Geister, sagt man ja, sind alles dienstbare Geister, die Engel. Und so haben wir die 7 Ordnungen vor uns und Gott, der Höchste, sein Sohn, die Gemeinde Jesu als sein Leib, Israel als Nation, dann alle Nationen und dann die Engel und dann die ganze übrige Schöpfung. Alles wunderbar. Schon in der Schöpfung als Familie Gottes zur Darstellung gebracht hat. Das ist die kurze Repetition. Und jetzt sehen wir uns ein Gestell noch näher an in Bezug auf die Hochzeitsordnung. Und zwar der Psalm. Noch einmal Matthäus 22. Das ist ja die große, kurze Beschreibung der Katastrophe. Da waren Geladene da, wie die Jungfrauen sehen, und haben einmalig sich genommen gegenüber Gott, dem Höchsten. Und die sich sonderbar einmalig unheimlicherweise, unverständlicherweise verhalten haben, gegenüber Gott, dem Höchsten, sind nicht Menschen. Das da unten ist nur so ein Schatten von denen. Das sind Fürstentümer und Gewalten. Das sind himmlische Majestäten, die da eingeladen waren. Und der Einladende ist Gott und der Bräutigam ist Christus. Und dann sind die Eingeladenen auch höchste Würdenträger im Weltall. Jesus antwortete und redete wieder und in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Reich der Himmel ist einem Könige gleich geworden, der seinem Sohne Hochzeit macht. Und er sandte seine Knechte aus, Engel, um die Geladenen, ich füge hinzu, Hochheiligen, zu dieser höchsten Hochzeit. Er sandte seine Knechte aus, um die geladenen Hoheiten zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollten nicht kommen. Schöne Situation. Stellen wir so einen König vor, der alle seine Minister und Würdenträger, die er eingesetzt hat, die in ihren hohen Beamtenstellungen da sind und denen alles an nichts fehlt. Die sind schon geladen.